Ja, schönen guten Abend zusammen oder guten Morgen, Konnichiwa. Willkommen zu unserem neuen Testungspodcast. Die Draft ist zu Ende. Jetzt ist es dran zu gucken, wen haben wir geholt, wen haben wir undrafted geholt. Vielleicht den einen oder anderen mal nachgucken, weil da gibt es den einen oder anderen Spieler, der durchaus interessant ist. Und auch zu dieser Folge habe ich mir wieder Gäste eingeladen. Dann sind es dieses Mal, wie auch beim letzten Mal, unser guter Cedric.
Hallo.
Der Chris
Guten Abend.
und natürlich unser Premium-VIP-Kandidat Jan ist auch wieder mit dabei.
Moin, moin, schön wieder dabei zu sein.
Gut, erstmal grundsätzlich, Draft war ja, also es gab ja erste Gerüchte, dass wir in die erste Runde traden. War ja dann zum Glück nicht so, weil ich glaube, das wäre ziemlich teuer geworden. Ja, wie hattest du quasi, wie habt ihr die Draft euch quasi so runtergeschrieben? Fandet ihr die Draft gut? Und habt ihr irgendwo, wo ihr sagt, boah, nee, Katastrophe? Cedric.
Ja, da hast du genau den richtigen. Ja, generell kann man das sowieso erst später sagen, aber für mich eine solide Geschichte, die wir da gedraftet haben. Mir hat das Defensiv-Backfield halt extrem gefehlt, aber das ist ja meine persönliche Meinung, wie immer. Ich finde unsere Cornerbacks immer noch nicht gut. Und daran hat sich halt nicht viel geändert.
Ja, sehe ich so ähnlich. Ich bin weitestgehend zufrieden. Wir haben ja jetzt nicht so viele Spieler geholt durch den einen Uptrade, den wir hatten. Was aber auch okay ist, wenn dafür dann die Qualität halt stimmt. Aber da bin ich zumindest skeptisch, speziell bei dem Uptrade, ob das an der Stelle da so Sinn gemacht hat, wieder mal, was der liebe Bill O'Brien da gemacht hat. Ja, mit den Spielern ansonsten bin ich einverstanden, da kann man nichts sagen.
Ja, an sich, wir haben ja uns relativ gut bei unseren Picks gehalten. Wir haben alle unsere Seven Rounder weggetradet, was ich sogar vorher eigentlich hätte erahnt. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich die Seven Rounder holen, weil die wären letzten Endes wahrscheinlich eh gecuttet worden oder wären nur Backups gewesen oder naja, war jetzt nicht so ungefähr die Player, die ich hätte haben wollen unbedingt. Dafür haben wir jetzt undrafted relativ gute geholt. Ja. Haben wir natürlich unseren Second Rounder, da sind wir an 40 geblieben, den Third Rounder an 90 hatten wir. In der vierten Runde waren wir dann aktiv mit Traderei. Und zwar, da haben wir uns abgetradet von der 111 auf die 141 und 171, nee, 141 und einen zweiten haben wir dann wieder abgegeben. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, welcher das war. Ja, den 141 haben wir dann behalten, ebenfalls vierte Runde, und dann haben wir und dann haben wir uns noch in der fünften Runde den 171 ebenfalls behalten. Ja, und wir wollen uns heute natürlich dann einfach mal die Prospects, beziehungsweise die Spieler angucken, die dann ab diesem Spätsommer bei uns quasi im Trikot auflaufen und zeigen können, was sie können. Ja, Second Round. Was seht ihr? Ross Blacklock haben wir gepickt.
Ja, ist in Ordnung. Wir hatten ja jetzt immer noch die Baustelle durch den Weggang von DJ Reader, dass wir da was tun mussten, ein bisschen als neuen Nose Tackle. Jetzt ist es Blacklock an der 40 geworden. Da ist natürlich, das ist ja der Pick, den wir bekommen haben für den DeAndre Hopkins Trade. Wenn man da jetzt den 1:1 Vergleich sieht, hat man vielleicht ein paar Tränen in den Augen, aber das wollen wir ja nicht machen, sondern wir wollen gucken, ob Blacklock da jetzt eine gute Wahl war, und er war sicherlich nicht verkehrt. Er ist aus Texas, also auch da hat man geguckt, vielleicht wegen Corona, dass man einfach jemanden nimmt, der um die Ecke wohnt oder den man sich auch schon genauer angesehen hatte in der Vorbereitung. Haben wir, glaube ich, sowieso, wir haben, glaube ich, fast nur Spieler genommen, die wir auch bei der Combine gesehen hatten oder mit denen die Mannschaft sich schon ziemlich stark auseinandergesetzt hatte. Das macht natürlich dieses Jahr auch besonders viel Sinn, weil ja einiges anderes nicht stattgefunden hat.
Ja, man hat sich halt Ersatz auf Defensive Tackle geholt, um, wie eben schon gesagt, den DJ Reader-Abgang zu kompensieren. Ja, ist solide. Ist ein Need, den wir bedient haben. Ob man den jetzt an 40 nehmen muss, ist die Frage. Ich sehe da andere Sachen lieber, aber schauen wir hier einschlägt. Ich finde okay.
Ja, und Jan, wie, beziehungsweise was kannst du uns zu DJ, sag ich jetzt schon. Guten Morgen. Zu Ross Blacklock sagen, weil an sich, TCU, texanisches College, quasi direkt um die Ecke, naja, war halt so ein Home Guy, ne?
Ja, also ich glaube, das, was ihr gerade gesagt habt, da ist ziemlich viel dran. Insgesamt muss man sagen, dass sich ganz, ganz viele Teams eben bei großen Schulen bedient haben, mehr als sonst und bei Schulen, die eben vielleicht auch um die Ecke sind, bei Spielern, die man vom Senior Bowl kennt oder von den ersten Pro Days vielleicht noch. Viele Teams haben Risiko gescheut dieses Jahr, gerade zu Beginn der Draft. In den ersten 100 Picks gab es sehr, sehr, sehr wenig Spieler, die nicht von FBS Schools, also von den großen Programmen gekommen sind, deutlich weniger kleinere also Small School Prospects als in den Jahren davor. Und das liegt eben daran, dass man sich hier eben aufgrund der Corona-Krise am besten und am sichersten eben über die Spieler informieren konnte, die eben auf einem gewissen Level gespielt haben, wo die Projektion vielleicht nicht so groß ist. Bei Blacklock weiß ich nicht genau, ob der wirklich als Reader-Ersatz taugt, weil DJ Reader war ja nun ein sehr massiger Nose-Tackle. Und Blacklock ist der doch deutlich, deutlich anders heißt. Der ist ja unter 300 Pfund, hat auch Nose Tackle gespielt bei TCU. Das ist ein Vorteil. Also der hat da alles gespielt in der Linie, hat jetzt innen gespielt, aber eben auch außen. Und ich weiß aber nicht, ob er mit 290 Pfund jetzt für Nose Tackle in der NFL eine Option sein wird. Ich würde vermuten, dass sie ihn vor allem dann eben als quasi Defensive End in der 3-4, also das, was üblicherweise ja sonst eben die Defensive Tackle Positionen sind, die kleineren, die Three-Tech-Tackle-Position, dass er da irgendwie vielleicht zunächst startet. Er ist eben nicht ganz so kräftig gebaut. Er hat jetzt nicht die längsten Arme, aber der ist halt einfach eher ein Typ, der Penetrator ist. Also der schießt halt durch Lücken. Der hat einen ganz guten Get-Off. Das Spiel basiert bei ihm insgesamt sehr viel auf Quickness und auf Effort, also auf Motor. Der gibt halt nicht auf, der verfolgt jedes Play bis zum Ende. Der kann halt wirklich gut in diese Gaps reinschießen zwischen O-Linern, kann sich schmal machen, soweit man das eben als Defensive Tackle kann, und an O-Linern vorbeischlüpfen. Also ich finde, was er besonders gut kann, ist eben so dieses Lateral Movement, dass er sich halt seitlich bewegen kann, was ja bei so schweren Spielern oft ein bisschen Probleme verursacht, weil der hat durch insgesamt ein ganz gutes Footwork und kann eben auch gut dadurch Lauf verteidigen, dass er eben so bei, was weiß ich, bei so einem Outside-Zone-Run oder so dann eben mit dem Play, mit Float sozusagen in die richtige Richtung und den Tackle machen kann. Hat ein paar Moves, ist glaube ich wirklich eine gute Wahl hier. Ist ein bisschen eine Projection, weil seine Produktion, seine Stats jetzt nicht überragend groß waren, aber das lag eben wahrscheinlich auch daran, dass er da auf unterschiedlichen Positionen aushelfen musste. Müsste technisch wahrscheinlich noch ein bisschen zulegen, aber das ist jetzt auch natürlich, sind das ja alles keine fertigen Prospects. Sich gegen Blocks ein bisschen besser durchsetzen, nicht eben nur sie mittels Athletik vermeiden, sondern eben auch wirklich dann eben die Technik lernen, einen Block auch loszuwerden, wenn man eben engaged ist, wenn man da drin ist. Insgesamt, ja, jetzt sind natürlich nicht die spektakulärste Wahl, nicht der sexy Pick, aber ich denke, das ist ein solider Pick hier. Ich hätte den insgesamt vielleicht lieber in einer Vier-Mann-Front gesehen, also als echten Three-Tech Defensive Tackle, der dann von innen auf Quarterback-Jagd gehen kann oder eben dieses Penetrating machen kann. Aber wenn der außen funktioniert, dann ist das, denke ich, erstmal keine schlechte Wahl. Was man vielleicht noch bedenken muss, der hat, das kommt bei euren Picks bei einigen so ein bisschen raus, ihr habt ein bisschen auf die Karte gesetzt, Spieler, die mal verletzt waren und sich dann letztes Jahr dann wieder bewiesen haben, der hat 2018 halt komplett ausgesetzt, ich glaube, es war ein Achillessehnenriss. Und letztes Jahr ist er dann stark wiedergekommen und ja, man muss natürlich einfach hoffen, dass er fit bleibt. Und vielleicht nur ein kleines Goodie zum Schluss. Ross Blacklock ist der Sohn von Jimmy Blacklock, einer Legende der Harlem Globetrotters. Und ich glaube, der ist sogar irgendwie aktuell oder war ihr Coach. Von daher hat er einen athletischen Background, wenn auch eher im Basketball.
Dann setzen wir ihn demnächst auf Quarterback ein.
Ja, Fullback vielleicht oder so. Ja, also wie gesagt, ich finde den Pick nicht schlecht. Das war jetzt nicht ein krasser Reach oder sowas. Also der ging so in dem Bereich und es gab zwischendurch ja auch mal so ein paar Gerüchte, dass der in der ersten auch gehen könnte. Ich bin mal gespannt, wie schnell er dann Einsätze kriegen wird, weil letztlich erwartet man ja gerade von den Spielern in den ersten Runden, letztlich in der zweiten Runde eben auch, gerade bei so einem frühen bis mittleren Zweitrunden-Pick, dass sie dann eben auch relativ schnell Spielzeit sehen. Warten wir mal ab.
Ja, also ich bin ja der persönlichen Meinung, dass Blacklock jetzt quasi als Schüler von J.J. Watt so ein bisschen mitspielt, weil an sich das, was halt Blacklock fehlt, ist halt eben, wie gesagt, dieses Blockloswerden und so weiter, was ja Watt wie kein Zweiter beherrscht. Von den reinen Körpermaßen her würde ich auch sagen, dass man ihn, jetzt nicht vergleichen, aber schon in die Richtung von einem Watt geht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, man versucht hier definitiv einen Nachfolger für Watt zu finden. Weil so langsam aber sicher muss man halt damit spielen, dass Watt langsam aber sicher vielleicht auch mal Richtung Rente geht. Besonders durch seine extrem hohe Verletzungskarriere. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall, ich bin persönlich ein großer Fan von dem Herrn Blacklock, weil ich ihn halt extrem feier. Ich hätte zwar lieber gerne den Josh Uche gesehen, aber mit Blacklock kann ich mich eigentlich auch ganz gut anfreunden.
Ja, wir hatten eine andere Position gewesen. Ich bin mal gespannt, ob sie den auch mal innen aufstellen, aber ich glaube wirklich mit 290 Pfund in der Dreimann-Linie wird der innen nicht viel Land sehen, zumindest momentan nicht. Vielleicht
frage ich mich dann tatsächlich, wie der Plan ist, weil dann weiß ich nicht, wer den Nose-Tackle so wirklich geben soll im Moment. Wen haben wir denn dann da aus dann? Und sonst?
Ja, wir haben Brandon Dunn. Und wir haben halt noch einen Undrafted Free Agent geholt. Da kommen wir
dann vielleicht später. Vielleicht stellt der Defense Coordinator doch was anderes auf. Also vielleicht passiert da auch doch noch ein ganz
kleines. Das wäre auch möglich.
Gar nicht 4-3. Mit Nose Tackle spielen werden.
Und was ist mit Vanderdoes? Den habt ihr ja geholt. Ich sehe hier gerade die Depth Chart durch. Der hat ja zumindest ein paar mehr Funde auf den Rippen. Vielleicht.
Ja, das könnte durchaus passieren, dass man Wanderdaus halt behält.
Der ist auch immer verletzt, gefühlt. Keine
ja,
Ahnung.
Hey, das können leider. Wir. Verletzte Spieler haben wir viele. Also verletzungsanfällige.
Das ist auch tatsächlich das, was mich ein bisschen skeptisch sein lässt beim Blacklock-Pick, ist halt einfach auch wieder da, dass der halt ein Jahr komplett ausgefallen ist. Das ist ja nicht so ohne ein ganzes Jahr ausfallen. Dann hat man schon eine Verletzung gehabt, die halt nicht nichts war. Ne? Und auf der anderen Seite hat man vielleicht natürlich auch geduldig gewartet, bis sie wirklich komplett ausgeheilt ist und er ist fit. Das kann man wirklich nur hoffen.
Ja, ich denke mal, dass das halt wirklich wegen komplett auskurieren ist, weil am College ist das ja alles noch ein bisschen anders. Am College hast du halt einen extrem riesigen Kader und da brauchst du jetzt nicht unbedingt drauf hoffen, dass du halt den zurückholst. Sei denn, du hast jetzt so Spieler like Joe Burrow, halt Tua, Tango, Valia, wie auch immer man ihn aussprechen mag. Ich werde es wahrscheinlich niemals hinkriegen.
Bleib bei Tua.
Genau, ich bleib einfach bei
Tango Tua. Tango Valoa müsste es sein, oder Tango Valoa.
Tango Valoa.
Ja. Zumindest, ich persönlich sehe ihn durchaus Inside, weil man momentan zumindest vermutet, zumindest ESPN schreibt es so, dass die Texans mit dem neuen Defensivkoordinator mit Anthony Wavers halt durchaus auf eine 4-3 gehen könnte.
Dann ist er Inside. Nur das hatten wir ja letztes Mal auch besprochen, was da passieren soll. Also ob es einen Wechsel gibt und da meintet ihr, naja, ist nicht ganz klar irgendwie. Also weil natürlich gibt es jetzt noch nicht so viel Infos, gerade gibt natürlich auch noch kein Trainingscamp und so. Und zuvor habt ihr ja eine 3-4 gespielt.
Genau, und da war halt der Gedanke, dadurch, dass Romeo Crennel auch immer noch beratend da ist, dass der Neue dann nicht sagt, ja Moment, das, was du vorher gemacht hast, ist aber alles Murks, ich stelle das erstmal komplett um. Weiß ich nicht, ob das dann so eine Einigkeit ergibt, aber kann natürlich sein, dass er sagt, ich habe hier eine neue Vorstellung und dass Crennel da auch durchaus mit einverstanden ist. Das
vielleicht auch einfach irgendein Hybrid, also irgendwas, was wechselt ja, zwischen 3-4 genau. Und 4-3.
Da gehe ich ehrlich gesagt momentan auch von aus langsam, weil wenn man sich so halt anguckt, wen man im Draft holt, weil du hast mit Blacklock halt einen ziemlich flexiblen Spieler geholt. Der kann Nose-Tackle wie auch Outside spielen. Und ich finde gerade auch Watt ist auch so ein Spieler, den du auf Edge wie auch Defensive End spielen kannst. Und ich persönlich bin der Meinung, dass es wirklich so in eine Richtung Hybrid gehen könnte. Dass man sagt, dass man 4 oder auch mal 3, dass man da so ein bisschen drin wechselt. Vielleicht auch mal halt die Linebacker noch mal ein bisschen runterzählt, dass man auf Blitzing geht, dass man die Defense nicht mehr so vorhersehen kann. Weil letztes Jahr war es ja eigentlich quasi jedes Mal, Man Courage, Man Courage, Man Courage, Man Courage. Blitz, nee, kennen wir nicht. Man Courage. War ja wirklich so.
Was ja echt seltsam ist, weil
Mit
normalerweise, wenn man.
herausragenden Man Corner. Mua.
Aber gerade wenn man Man spielt, ist sozusagen die Chance, dass man blitzen kann, ist ja mit Man höher eigentlich oder die Gelegenheit und dass man es dann nicht wahrnimmt, ist ja schon seltsam.
Ja, da war wahrscheinlich der alte Spielstil von Cronell und ich bin der persönlichen Überzeugung, dass halt wirklich, dass wir jetzt auf ein Hybridsystem gehen, Anthony Waver da ein bisschen frischen Wind reinbringt, jetzt nicht komplett weg von dem alten System geht, aber gerade, ich finde zumindest mit Roby und Conley haben wir zwei gute Man-Coverage-Spieler, finde ich, ist meine eigene Meinung. Also,
Warten wir es ab.
genau, wir warten es ab.
Ich bin da absolut ernüchtert. Ich bin der Realist. Warten wir es ab. Und wenn es super ist, freue ich mich. Wenn nicht, dann bin ich nicht überrascht.
Ich sag mal so, wenn man sich irrt und es besser ist, ist es ja auch nicht so schlimm, wenn man sich geirrt hat, ne?
Genau. Wollen wir mal zu Pick 90 kommen?
Ja.
Genau, kommen wir zum Pick 90. Und zwar hier haben wir einen Spieler, den wahrscheinlich keiner in dieser Runde gesehen hat. Wirklich keiner. Weil ich glaube, einige haben den sogar in der zweiten bzw. in der ersten Runde gesehen. Und zwar Nummer 90, Jonathan Linebacker, Florida. Ui. Also ich war verwundert, als ich am nächsten, also ich habe es da nicht hingekriegt, ich bin leider währenddessen eingepennt. Ich habe am nächsten Tag gesehen und dann Jonathan Greenard. Ich dachte mir, hä, Moment mal, den hat man doch eigentlich in der zweiten Runde irgendwo gesehen. Was ist denn jetzt verkehrt? Aber in diesem Draft war ja sowieso alles drunter und drüber gefühlt. Meine erste Einschätzung war, dass das eigentlich ein ziemlich guter Steal ist für uns. Also, dass wir da so eine Art Justin Reed-Pick gezogen haben. So ein, eigentlich ist es ein Third Rounder, aber eigentlich vom Potenzial her könnte es auch ein First Rounder sein. Also ist so meine erste Einschätzung. Wie seht ihr das?
Schicker
Ja.
Pick. Macht auf jeden Fall Spaß. Die Tapes sahen echt spaßig aus. Also der hat Wumms, der ist schnell. Der macht, also ich finde ihn gut. Ich hoffe, dass er das, was er jetzt gezeigt hat, bis jetzt auch weiterhalten kann.
Ja, ich mag den auch. Ich hatte den ja tatsächlich im Mock-Draft auch dann zu den Texans geholt, allerdings eben an der 40, also schon eine Runde früher. Von daher habe ich mich aber trotzdem gefreut, dass wenigstens ein Spieler auch mal getroffen habe. Und aber er war natürlich vorher in den Berichten, hatten wir auch, glaube ich, letztes Mal dann schon drüber gesprochen, bei einigen auch tiefer gerankt. Also das war so, manche hatten ihn halt in der zweiten Runde, manche in der dritten Runde, manche hatten ihn aber auch erst in der vierten Runde. Das war so ein bisschen wechselhaft, aber ich fand ihn halt auch auf den Tapes. Mir hat es Spaß gemacht und kann mir das gut vorstellen, um ein bisschen eben den Pass Rush zu unterstützen, dass das dann wieder ein bisschen besser wird. Das kann ich mir gut vorstellen.
Über den hatten wir ja auch schon vor der Draft gesprochen, also bei der Sitzung, wo ich zu Gast war. Und es ist ja auch schön, dass sowas dann auch mal eintritt. Also egal ob an 40 oder an 90, aber das ist ja, also finde ich hier auch einen sehr guten Pick und ich glaube, du hast es gerade richtig, richtig gesagt, der war so ein bisschen all over the place bei den Draftboards. Einige hatten ihn in der zweiten Runde, einige in der dritten. In der vierten habe ich ihn in der Tat selten gesehen, weil dafür war er insgesamt auch von der Production zu gut. Aber das war jetzt eigentlich, das ist, denke ich, schon auch konsensual der beste Pick der Texans von dem, was man jetzt weiß. Und zu sehen, also Greenard an 90 abzugreifen, finde ich einen veritablen Stil. Für mich auch ein Borderline Top 50 Player und den über eine Runde später zu kriegen, ist natürlich recht nice. Ja, wir hatten ja schon ein bisschen über den gequatscht. Louisville, ein Defensive End, der dann zu Florida transferiert ist und dann eine echt sensationell gute Saison gespielt hat, hat halt eigentlich Defensive End gespielt, aber und könnte das durchaus auch in der NFL, aber ich denke, hier wird er dann eher also in der 3-4 dann eben als Outside Linebacker eingesetzt werden. Und zwar dann eben als Schwererer. Der ist ja kein so ein Speedrusher, sondern der wiegt über 260 Pfund. Der hat unglaublich lange Arme. Der könnte so ein bisschen vielleicht die Rolle spielen, die Clowney bei euch gespielt hat. Also den Strongside-Linebacker, der eben dann eben nicht nur über Rush und Speedrush kommt, sondern auch physisch agieren kann, die Edge setten kann und sowas. Also vielleicht nicht der Top-Athlet, aber ich finde ihn relativ quick und wendig für seine Größe. Auch ein gutes Footwork, wirkt einfach insgesamt recht agil. Aber hat eben auch diese Power, diese Physis, also hat einen guten Punch, der kann seine langen Arme wirklich gut einsetzen, kann sich eben relativ gut von Blocks lösen für einen College D-End, kommt eben vielleicht mehr über innen zum Erfolg als über außen, also jetzt nicht so der, wie gesagt, nicht so der der Speed-Outside-Guy mit dem tollen Band, sondern eher der jemand, der dann vielleicht einen Inside-Counter bringt, nachdem er den Offensive Tackle auf Außen gestellt hat. Ist gut gegen den Lauf, gut im Pursuit, sicherer Tackler, einfach insgesamt ein sehr energetischer Spieler. Das macht halt Spaß, einfach dem zuzusehen. Ich glaube, das ging euch ähnlich. Und wie gesagt, nicht, der wird jetzt vielleicht nie das große Sack-Monster sein. Hat jetzt nicht den explosivsten Get-Off oder den besten Band oder wird eben nicht unbedingt nur über Outside kommen. Der muss sicherlich noch ein bisschen variabler im Pass-Rush werden. Und natürlich muss man gucken, wenn der jetzt 3-4 Outside-Linebacker spielt, der hat nicht viele Coverage-Snaps gehabt. Die stellt er sich da an, zumindest so basale Aufgaben, dass er die irgendwie wahrnehmen kann, dass er nicht ganz so eindimensional ist. Aber da ist er einfach unerfahren. Das wissen wir natürlich nicht, ob er da vielleicht auch Potenzial hat. Nur insgesamt ist das an 90, finde ich, wirklich ein hervorragender Pick gewesen.
Ich finde an Greenard einfach mega interessant. Ich habe mir jetzt gerade von nochmal die Statistiken von den beiden durchgelesen, also von Greenard wie auch von Clowney, jeweils College. Beide tun sich da, ehrlich gesagt, von den Zahlen nicht wirklich viel. Greenard hatte eine 10-Sack-Saison mit 16 Tackles for Lost. Entschuldigung, Max, bitte nicht lynchen. Und er hat außerdem eine Interception für 16 Yard und einen Touchdown gemacht im College. Das kann Clowney nicht aufweisen. Dafür hat halt Clowney in seinem letzten Jahr am College eigentlich nicht wirklich viel gerissen. Also 3 Sacks mit 11 Tackles for Loss. Naja, gut. Jetzt nicht der Oberknüller. Also Greenard hatte einfach eine verdammt geile Saison bei Florida. Und da, ich denke, dass es halt an der kompletten Defensive Line lag, die einfach extrem gut zusammengespielt hat. Da bin ich echt gespannt, wie er sich zwischen Watt mit Blacklock, mit Mercurius, mit den Backups, mit Omenyo und Martin noch so anstellt.
Man muss vielleicht nur dazu sagen, bei Clowney war es halt so, nachdem der halt gerade die Sophomore-Season war halt sensationell, da hat er dann in seinem letzten College-Jahr oft sehr vorsichtig gespielt, weil er wusste, dass er eben dieses Übertalent ist. Das ist nicht unbedingt, natürlich nicht unbedingt immer schön, aber da muss man die Zahlen vielleicht ein bisschen einordnen. Also die waren deswegen auch so schlecht, weil er vielleicht nicht mit letztem Einsatz gespielt hat, nur Clowney war halt als Athlet natürlich nochmal was ganz anderes als Greenard. Also der hat wirklich diese ganzen athletischen Tests für seine Größe, die waren sensationell gut. Das hat Greenard nicht. Der ist ein anderer Spieler, sicherlich auch nicht so talentiert, sonst wäre er nicht an 90 erst gezogen worden und nicht als absoluter Top-Prospect, aber er hat eben einiges, mit dem man sehr gut arbeiten kann, finde ich. Und dazu gehört eben diese Power dazu, diese Physis, dass er eben neben Edge Rush auch noch eine ganze Menge mehr bietet.
Aber ich sehe halt wirklich hier, dass man hier wirklich versucht, diesen Clowney-Prospect quasi zu ersetzen. Dass man Mercurius vielleicht so ein bisschen entlastet, dass man Mercurius wieder so ein bisschen mit auch in die Coverage mit reinschiebt.
Lustig, während des Drafts war auf jeden Fall dann, als der Pick verkündet wurde, war ich mich eigentlich am Freuen, dass ich tatsächlich einen getroffen habe, einen Spieler aus dem Mock-Draft, und dann aber die Bilder dazu hatte, wie Bill O'Brien wütendst da irgendwie das Telefon aufknallte und eigentlich gar nicht zufrieden war mit dem, was er da gemacht hat, und ich mir dachte, was macht er denn da jetzt wieder? Und hinterher hat sich ja dann irgendwie rausgestellt, dass er eigentlich einen Trade mit den Detroit Lions vereinbart hatte, um ein bisschen runter zu gehen, und die Lions dann kurz vor knapp abgesprungen sind. Aber auch da fand ich wieder Bill O'Brien einfach nicht als Figur. Sein Sohn saß ja auch daneben, also der hat dann gar nicht reagiert, der kennt wahrscheinlich seinen Vater so.
Ja, typisches texanisches Verhalten, würde ich mal sagen, ne?
Ja, zeigt unseren lieben GM, wenn wir ihn so nennen wollen, aber nicht unbedingt im besten Licht.
Wobei man sagen muss, vielleicht in dem Fall auch ganz gut, dass er den Trade nicht angenommen hat. Man weiß natürlich nicht, was geboten wurde, aber ich glaube nicht, dass Greenard noch wesentlich länger auf dem Board geblieben wäre. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist natürlich richtig. Wäre sehr komisch gewesen, ja.
Der nächste?
Gut, nächster Pick. Runde 4, Nummer 126, den haben wir uns ertradet. Juhu! Ja, lustigerweise haben wir hier den Pick, den wir für Tunsil und Kenny Stills gegeben haben, haben wir hier wiederbekommen. Also quasi so gesehen haben wir jetzt den Tunsil-Trade ein bisschen günstiger gemacht. Nicht viel günstiger, aber ein bisschen. Ja, Nummer 126 overall, Charlie Heck, Sohn des Offensivkoordinators von Kansas, glaube ich. Zumindest,
O-Line-Coach ist er, der.
genau, er ist O-Line-Coach.
Also man müsste mal ganz kurz noch dazu sagen, also wir sind dann quasi runtergetradet, haben also noch einen Zusatzpick bekommen, sind dann aber von dem nächsten Pick doch wieder noch ein paar Picks hochgegangen, um den dann zu holen und haben dafür dann halt, glaube ich, ich weiß gar nicht, irgendwas aus der siebten Runde dann schon abgegeben oder was haben wir dann da wieder? Also ich war, also wir sind halt erst runter, um dann wieder hochzugehen.
Ich glaube, das
Ja, ich
waren die
glaube,
beiden
das waren sieben.
Siebtrunden.
Ja, genau, wir haben, glaube ich, zwei Seven-Rounder abgegeben. Und halt den ersten, ich glaube, das war 131 müsste das sogar gewesen sein. 101, nee,
Ja.
136 war das.
Und
Genau.
Heck hatte ich tatsächlich vorher auch schon mal auf einer Liste drauf gehabt, weil er ja auch die Texans besucht hatte. Und dann hatte ich den, weil ich den so gar nicht kannte, mal online recherchiert. Aber so die gängigen Mock-Draft-Boards hatten den, glaube ich, so als potenziellen Undrafted-Spieler. Deswegen habe ich mir den gar nicht näher angeschaut. Warum man dafür jetzt hochtradet, das kann Jan vielleicht erklären.
Was war denn der, also meine allgemeine Reaktion zu dem Pick war, what the heck? Warum?
Ich wollte ihn gerade selber bringen.
Der hat sich jetzt halt angeboten. Es war halt
Auf
so,
jeden Fall.
warum? Warum an dieser Stelle O-Line? Warum noch eins? Unsere Tackles sind okay. Wir haben viel Geld für unseren Left Tackle investiert, unser Right Tackle letztes Jahr First Round Pick, der sich gut präsentiert hat. Wofür? Ich habe es einfach nicht verstanden. Man hätte da halt meinen Lieblingsneed Cornerback halt adressieren können, man hätte Receiver adressieren können. Es wäre so viel möglich gewesen und man holt halt wieder irgendwas, was keinen Sinn ergibt.
Oder einfach
In
Best
meinen
Player
Augen.
Available.
Ja, oder so. Also es wäre so viel möglich gewesen. Und irgendwie hat mir da alles gefehlt an dem Pick.
Ich fand den Pick auch nicht so doll, wobei man natürlich sagen muss, ich und auch viele andere haben letztes Jahr Tyus Howard ziemlich in der Luft zerrissen an der Stelle und man sieht ja, man unterschätzt den einen oder anderen Spieler auch. Es ist immer ein bisschen Vorsicht geboten. Nur Hack, also ich glaube, Hack ist nicht, also undrafted ist der, glaube ich, auf wenigen Seiten, meistens eher so als, ich glaube, so fünfte, sechste Runde hatten den die meisten. Der ist halt riesig, ja, wirklich riesig, riesig. Also der ist fast 6'8", hat vernünftig lange Arme, ist recht beweglich, kommt gut aus dem Stance, einigermaßen flink mit den Füßen. Im Runblock ist er okay. Nur wie bei ganz vielen dieser sehr, sehr großen Spieler, der hat halt natürlich oft sehr hohes Pad-Level, ist nicht besonders beweglich in den Knien, muss im Bullrush deinen Oberkörper mehr schützen, weil du natürlich einfach nicht so eine gute Balance hast, wenn du so groß bist. Und der wirkt mir, das ist eigentlich das größte Problem, der wirkt mir einfach ein bisschen zu steif. Der hat die Fußarbeit, aber der wirkt mir sehr steif in der Hüfte, der reacht sehr viel mit seinen Händen, der bewegt seinen Oberkörper extrem viel. Und ich hatte ihn beim Senior Bowl ein bisschen gesehen, da hat er unter anderem eben gegen Josh Uche ein paar ziemlich schlechte Reps gehabt. Gut, gegen Uche haben viele nicht gut ausgesehen. Ich habe mich insgesamt gefragt, also ich hätte ihn, gut, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der größte O-Line-Experte, das ist sicher, also nicht alles nicht zu ernst nehmen. Ich habe meine Meinung und ich fand den Spieler jetzt nicht so toll in der Runde. Das muss ja nichts heißen. Ich habe mich halt nur gefragt, ne, ist es offensichtlich eine Option als Backup Offensive Tackle? Habt ihr irgendwas darüber gelesen, ob Brian oder irgendwer anders bei den Texans den als Guard sieht? Weil ich finde.
Also von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ich habe ihn mir persönlich nicht angeguckt, passt es nicht rein. Weil
Nee.
Guard eigentlich eher kleiner, bisschen kräftiger, nicht so lange Arme, ein niedriges Pad-Level ist noch viel wichtiger als bei dem Tackle.
Richtig. Und die Arme sind jetzt nicht ultra lang. Dafür ist eigentlich, der ist viel größer als er. Also Armlänge ist okay für einen Tackle. Also über 34 Inch, das ist ja so ein bisschen immer quasi so ein bisschen der Threshold, mit dem man guten Gewissens jemanden auf Tackle stellen kann. Gibt natürlich auch welche mit kleineren Armen, aber oder kürzeren Armen, aber das ist dann, die müssen dann sehr beweglich sein. Das ist Charlie Heck sicherlich nicht. Nur mit 6'8 ist er für einen Guard halt, ja, also das stelle ich mir schwierig vor. Also eigentlich sehe ich den als Tackle only. Aber ja, ist dann wahrscheinlich einfach, vor allem mit dem Uptrade, also man kann natürlich sagen, gut, zwei Seventh Rounder sind jetzt erstmal nicht so wichtig, nur letztlich sind das halt zwei Spieler, gerade am Ende, das muss man sich ja so vorstellen, ab der sechsten Runde rufst du bei allen möglichen Spielern, die du spannend findest, an und sagst, wenn du nicht gedraftet wirst, willst du zu uns kommen. Und ganz am Ende der siebten Runde machen Teams oft so, dass sie nicht unbedingt die Spieler nehmen, die am besten oder am höchsten auf ihrem Board sind, sondern dass sie zwei Spieler nehmen, die abgesagt haben, die gesagt haben, nö, wir gehen zu einem anderen Team als undrafted. Oh nö, dann holen wir euch. So könnt ihr euch nicht wehren. Genau. Klar, das sind Siebtrunden, die Chance, dass die jetzt was werden, ist natürlich gering. Ich frage mich einfach, wofür ein Uptrade, selbst wenn der jetzt nicht so teuer war, habe ich einfach diese ganze Aktion nicht so richtig verstanden, aber muss ich vielleicht auch nicht.
Richtig, so sehe ich es halt auch, weil da, also dann musst du ja befürchten, dass in den nächsten, ich weiß jetzt nicht wie viele,
10 Picks,
dass da tatsächlich jemand ist, der den dann da nimmt und du auch gar keinen anderen mehr auf dem Board hast, der an der Stelle in Frage käme. Das weiß ich nicht, kann ich mir nicht so ganz erklären.
Vor allem das Letztere, es kann ja durchaus sein, wir kennen ja die Boards der Teams nicht, es kann ja durchaus sein, dass Heck einfach dadurch, dass er eben Sohn eines O-Line-Coaches ist und damit natürlich auch quasi was Technik angeht, was natürlich auch Verständnis von Pro-Football angeht, wahrscheinlich recht weit ist, relativ spielintelligenter Typ. Kann ja sein, dass die Angst hatten, dass der weggehen könnte in den nächsten 10 Picks, aber solange du eben einen Spieler auf deinem Board hast, der ähnlich hochgerankt ist, so be it, würde ich sagen.
Naja, was das Thema angeht, ich weiß nicht, ich würde ihn gerne mal mit Max Sharping, würde ich ihn gerne mal vergleichen. Weil immerhin, Max Sharping war ja am College auch als Tackle unterwegs. Ich meine als Right Tackle, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher.
Nee, es ist Left gewesen bei Northern Illinois. Das war die Mac, die verfolge ich recht intensiv. Okay. Aber der ist nicht ansatzweise so groß gewesen.
Es geht, 6 Fuß 6, ne?
Das ist genau, das ist die, aber 6'8", 311, das ist schon... Ja gut, vielleicht klappt's und Max Sharping war halt doch ein Stückchen beweglicher, denke ich, als Charlie Heck, aber.
Ja, ich, also es könnte vielleicht wirklich sein, dass man ihn versucht, auf Guard anzulernen. Dass man ihn versucht zu hinterfolgen.
Ja, stimmt schon. Also Guards sind in den letzten Jahren immer größer geworden. Auch größere Spieler auf Guard gesetzt, aber ja.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Also Seth Fulden ist ja auch 6 Fuß 4. Nee, Moment, 6 Fuß 5 ist er groß. Ja, das Ding ist halt, wir müssen irgendwo jetzt noch Cap Space frei machen. Wir sind in Verhandlungen mit Watson. Ja, das sieht man leider Seth Fulden als allererstes als Kandidat. Was relativ interessant ist, ist, dass halt Fulden ebenfalls von den Chiefs kam. Und jetzt haben wir den Sohn von dem Offensivline-Coach der Chiefs. Also, ich sehe leichte Verbindungen.
Wo wir gerade über die O-Line sprechen, sind wir ja scheinbar auch noch an dem Guard dran, den die Saints gerade entlassen haben.
Und ist das so? Larry Warford?
Genau.
Das wäre ein hammer guter...
Ja, ich glaube, wir streiten uns da mit den Bears irgendwie im Moment drum. Habe ich zumindest das Gerücht gelesen, ob das...
Ja, das habe ich auch schon gelesen.
Das wäre auf jeden Fall natürlich nochmal eine schöne Sache für die Line. Das würde mir sehr.
Aber der ist teuer.
Das habe ich mir auch gedacht. Der ist richtig, also der wird nochmal richtig Geld kosten.
Der kostet, weil da werden auch viele Teams in der sein. Das ist ein richtig guter Starting Guard, gerade auch für Teams, die mehr Power spielen. Also den würde ich eigentlich fast jedem Team nahelegen. Auch wenn angeblich seine letzte Saison nicht ganz so gut gewesen sein soll. Aber ich glaube, der bringt viele voran.
Also was ich ja das Problem sehe, ist halt, dass wir dementsprechend Capspace-Probleme haben. Bedeutet, er muss günstiger bleiben als Seth Fulden. Seth Fulden ist jetzt, glaube ich, gerade bei 7, irgendwas. Also der ist sogar gar nicht mal so günstig. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn unterhalb dieser Grenze kriegen. Ich glaube es nicht. Also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Dann hättet ihr auf jeden Fall eine relativ gute Line, wenn der auch noch dabei wäre.
Das wäre wünschenswert. Dass der Running Gag ist nicht, oh, Watson liegt im Dreck. Also es war letztes Jahr schon deutlich besser als das Jahr davor, aber...
Ja, gut, mit Tunsil habt ihr natürlich auch einen sehr, sehr guten Tackle geholt, ne? Und Howard hat sich ja auch bewährt und Sharping scheint ja auch auf einer neuen Position ganz gut gewesen zu sein. Das war natürlich auch ein Großangriff auf die O-Line, wenn man so will.
Absolut. Wenn wir jetzt noch das Fallstart eliminiert kriegen, sieht das ganz gut aus alles. Dann bin ich gar nicht so unglücklich. Sagen wir es mal so.
Also ich denke mal, das ist auch sehr geil. Das erste Mal, weil ich jetzt übers Handy aufnehme. Ich habe die ganze Zeit STRG gedrückt, weil ich immer Push-to-Talk benutze. Und ich wundere mich, warum keiner antwortet. Das ist verdammt cool. Nein, aber ich sehe, denke ich, nicht, dass er zu uns kommt. Also ich habe jetzt gerade nochmal aufgemacht den Vertrag. Fulden kriegt bei uns 7 Millionen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn holen. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Klar, es wäre ein Upgrade und wir müssen halt sagen, unsere O-Line ist es letztes Jahr nicht am größten schuld gewesen, dass Watson im Dreck lag. Das hat Watson meistens selbst zu
Ganz oft
verursachen gehabt.
selbstverschuldet, keine Frage.
Deswegen, also, puh. Ich bin der Meinung, dass wir wahrscheinlich darauf verzichten, dass wir jetzt noch ihn als Guard holen und dafür dann lieber dafür sorgen, dass er jetzt nicht unbedingt mehr in Linebacker reinrennt oder so. Dass wir ihm quasi so einen Näherungssensor oder sowas, so Achtung, gegnerischer Spieler unterwegs, so unter Motto. Ja, wenn VW das einbauen kann, ne?
Wobei er natürlich, es wird wahrscheinlich immer sein Spiel sein. Also er macht ja auch viel aus Momenten, wo er länger wartet. Ab und zu geht's schief, aber ab und zu kommt dann eben so ein Play-by rum wie gegen die Bills in den Playoffs oder so, ne?
Ja, absolut.
Das ist halt einfach.
Der Tanz auf der Rasierklinge.
Man muss da wahrscheinlich einfach auch damit leben, dass man sich ab und zu aufregt, dass er einen unnötigen Sack gefressen hat, weil er im nächsten Play halt den Ball eben nicht wegwirft, sondern daraus noch was zaubert.
Ja, und da ist ja das Ding an, wenn er außerhalb der Pocket ist, naja, kann was werden oder kann was nicht werden, ne?
So, nächste Pick war.
Oh, jetzt kommt Cedrics Thema. Jetzt kommt Cedrics Thema.
John Reed, Cornerback.
So sieht's
Jetzt bin
aus.
ich in der Reihe verrutscht. Das ist großartig. Penn State.
Ja.
Ja, Cornerback, endlich. Das war so mein Gedanke zu dem Pick. Kannte ihn leider nicht so viel. Ich hatte im Vorwege nicht allzu viel Zeit, mich mit den Picks auseinanderzusetzen. Die Hoffnungen sind groß, dass er unser Cornerback, also unser Defense Backfield verstärkt und ja.
Mir gefällt er eigentlich ganz gut, aber der hat halt auch schon einen Kreuzbandriss gehabt und das ist immer so, weiß ich auch nicht, da bin ich auch immer vorsichtig, noch ein bisschen vorsichtiger sogar als bei Blacklock dann
War das
vielleicht.
nicht sogar Achillessehne?
Nee, Achillessehne war Blacklock, bei ihm ist es Kreuzband gewesen.
Stimmt.
Aber das macht es nicht besser.
Nee, das machst du
genau.
nicht noch schlimmer.
Ja, mittlerweile sind die ja ganz weit vorne bei den Kreuzband-OPs. Also von daher, Watson hat es ja auch schon durchgehabt, ne? Von daher.
Ja.
Watson hatte sogar zwei, also er hatte auf beiden Beinen hatte er jetzt schon ein Kreuzband, also von daher. Also Kreuzband ist ja inzwischen wirklich so eine 0815-OP in der NFL geführt. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken zu. Also das ist Pillepalle. Achillessehne finde ich da schon eher schlimm. Okay, mal schauen, wie sich Will Fuller macht. Aber gut, jetzt erstmal zu Secondary. Ja, damit haben wir eigentlich quasi unser komplettes Setup voll. Wir haben jetzt genug Cornerbacks. Mehr wird jetzt nicht mehr kommen. Wir haben Bradley Roby, wir haben Gerrion Conley, Lonnie Johnson, wir haben Vernon Hargraves, dann haben wir jetzt John Reed. Okay, und jetzt fehlt mir gerade eben der Zusammenhang zum letzten Cornerback. Stehe gerade auf dem Schlauch. Moment.
Wen ihr noch als Cornerback habt, oder?
Ja, genau, richtig, wer unser letzter Cornerback ist, weil wir haben jetzt gerade, meine ich, sogar 7 Cornerbacks im Roster, meine ich.
Ihr werdet wahrscheinlich noch ein paar mehr haben, die irgendwo hinten rumgeistern, aber also
Ja, das sind diese Abstellgleise,
Naja.
so Abstellkammer Cornerbacks, die keine Sau kennt.
Naja, nee, aber man hat ja, also jetzt werdet ihr wahrscheinlich auch fast 90 Spieler im Kader haben, da habt ihr irgendwo hinten noch so ein paar. So ein bisschen Camp fordert, werdet ihr dann noch am Start haben.
Also mir
Aber
gefällt
keine
er auf
Ahnung, wen
jeden
ihr.
Fall, mir gefällt Reed auf jeden Fall ganz gut. Der spielt auch mit ordentlich Feuer, fand ich. Und der ist halt relativ klein. Also ich denke, der wird eher im Slot dann vielleicht unterwegs sein und auf jeden Fall kein Outside-Corner für mich.
Nee, definitiv. John Reed sehe ich momentan eher als Slot Corner. Das, was wir halt die ganze Zeit gesucht haben. Wir haben ja versucht mit Johnson, wir haben Roby da kurze Zeit letzte Saison stehen gehabt, wir haben Conley da drin stehen gehabt, wir haben Vernon Hargraves da drin stehen gehabt. Ich denke jetzt persönlich, dass man John Reed dort auf jeden Fall sicher aufstellt. Der wird, denke ich, zu 100% Slot Corner. Übrigens, ich habe es rausgefunden, und zwar die restlichen Cornerbacks sind Cornell Armstrong, Anthony Chesley. Der wird irgendwann bestimmt gecuttet, weil 0815, Kieran Crossen, Special Teamer.
Ah ja,
Oh,
stimmt.
jetzt gehst du aber schon richtig tief ins Roster, ey.
Ja, aber ganz, ganz
Heieiei.
tief. Einmal mit Magen-Darm-Untersuchung.
Ja, ich glaube auch da.
Crossen auch wieder so eine großartige Aktion von Bill O'Brien.
Das ist ein Patriots Corner vorher gewesen, ne? Das genau, ist auch wieder Belichick
und Co. Wir haben einen 6-Runden-Pick für hergegeben.
Really?
Special okay. Team, ja, ne? Wir haben dafür einen 6-Runden-Pick abgegeben.
Na gut. Das
okay, doch nicht cool.
Das Lustige an, also Crossen finde ich einfach eine mega coole Story. Und zwar Crossen kam als Ersatz für Johnson Bademosi. So. Mhm. Das Lustige ist, als Johnson Bademosi zu uns kam, war ebenfalls ein Patriots Cornerback, ebenfalls Special Team und ebenfalls ein Sixth Rounder abgegeben dafür.
Schön. Das ist immerhin konstant.
Ja, wir kommen alle paar Jahre kurz zu den Patriots. Wir nehmen den Special Teamer. 6 Runder, so wie immer. Yo, 6 Runder wie immer.
Sehr gut. Was ich vielleicht, wenn ich noch 3 Sätze zu John Reed sagen darf, ich finde den Pick ja eigentlich ganz gut. Was halt vorteilhaft ist, ich glaube, der hat beides gespielt bei Penn State, Outside und Slot. Und das ist ja eher selten, weil die meisten dieser kleinen Corner, die dann in der NFL immer, ja, der spielt auf jeden Fall im Slot, die haben aber nie im Slot gespielt, weil die im College fast immer trotzdem außen spielen. Und John Reed ist einer der wenigen, der wirklich auch Slot-Erfahrung hat. Also der hat beides gemacht. Der hat Outside gespielt und der hat Slot gespielt. Außen halt viel, ja, Penn State spielt viel mit Off-Coverage und viel mit Zone, also mit Cover 3 vor allem. Der hat sich, die stellen sich da immer relativ typisch sehr weit zur Feldmitte hin, sehr weit zum Quarterback. Also dass er quasi wirklich den Quarterback vor allem anguckt und nicht so sehr seinen Gegenspieler, weil sie eben in Off spielen. Aber ich denke, der bringt alles mit, um ein guter Man-Corner und ein guter Slot-Man zu werden. Der hat halt super gut getestet bei der Combine, vor allem was die Quickness angeht. Ein Shuttle von unter 4 Sekunden ist absolut Weltklasse. Und das sieht man, finde ich, auch auf dem Feld. Also der hat wirklich diese Foot-Quickness. Der ist gut in Man-Coverage, wenn er das mal gespielt hat im Slot. Der hat eine tolle Beweglichkeit in Hüften. Also das ist, glaube ich, wirklich so das Beste, was er mitbringt, sind seine Richtungswechsel. Also diese Change of Direction, wie es immer so schön heißt in Scouting Reports. Der ist auch in Zone stark, also hat gute Awareness, wirkt nach einem intelligenten Corner. Der braucht halt noch im Oberkörper, also sozusagen Unterkörper ist alles top. Wie er sich bewegt im Oberkörper, also was so Armarbeit angeht, ist es ein bisschen schwieriger. Er hat ein bisschen Probleme am Catchpoint. Wie steht er da? Wie muss er sich hinstellen? Wie muss er seine Arme und Hände einsetzen? Wie rum muss er sich drehen? Wie ist er positioniert? Das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Da kommt es dann noch dazu, dass er ab und zu mal dann das Jersey greift und ein paar Holdings oder Pass Interferences zieht. Im Slot sah er halt besser aus. Und ja, wie gesagt, wir reden natürlich hier jetzt von späteren Runden. Da kriegst du natürlich eh keine fertigen Prospects. Nur ich finde, was der mitbringt, ist halt ganz gut. Der ist halt ein bisschen älter schon. Der hat halt eben ein paar Jahre im College gespielt und eben dieses eine Jahr auch Kreuzbandriss gehabt. Es ist lustig übrigens, dass eure von Heck abgesehen, aber dass Greenard, Blacklock und auch John Reed alle ein ganzes Jahr ausgesetzt haben wegen einer Verletzung. Also lustig vielleicht für euch nicht so, aber bemerkenswert. Genau, aber bei ihm ist es ja schon noch eine Saison mehr her. Greenard und Blacklock haben es 2018 ausgesetzt, bei ihm ist es 2017 gewesen. Und ansonsten war der extrem konstant. Der hat immer Pässe abgewertet, immer seine Interceptions gehabt. Jetzt nicht übermäßig viel, aber das ist aber mehr als gut. Von daher, das ist halt jemand, den kann man auch mal nach außen stellen, glaube ich, im Notfall. Also der ist jetzt nicht völlig ungeeignet dafür. Aber der bringt alles mit dafür, ein guter Slot-Corner zu sein. Gerade wenn man viel Man spielt und eben diese Quickness hat, wie er sie hat, finde ich das eigentlich von der Projection her ziemlich, ziemlich nett. Also ich glaube, der wird auf jeden Fall, ihr habt ja jetzt, es ist ja nicht so, dass eure Cornerbacks total untalentiert sind. Auch wenn ich jetzt Cedric hier in den Rücken falle. Nein, ich meine jetzt okay. einfach, ich sage ja nicht, dass sie gut sind, ich sage nur, sie sind nicht untalentiert. Das sind alles hohe Picks gewesen. Auch so. Nur muss man aus denen irgendwie, entweder haben sie es nicht geschafft, das abzurufen oder waren vielleicht auch nicht im richtigen System. Ich will die jetzt auch gar nicht entschuldigen, aber man hat jetzt auf jeden Fall einen sehr vollen Cornerback-Room mit relativ auch unterschiedlichen Typen, eben Outside-Corners, dann ein paar, die vielleicht, kann ja auch Hargreaves nochmal innen spielen. John Reed wird da auf jeden Fall eine gute Konkurrenz sein. Wie gesagt, ist ein bisschen älter, ist sehr erfahren. Also hat natürlich Nachteile, wenn es ältere Prospects sind, aber eben möglicherweise auch den Vorteil, dass er relativ schnell sich da akklimatisieren kann, gerade weil er eben im Gegensatz zu allen möglichen anderen kleinen Cornerbacks, ganz so klein ist er ja nicht, 5'10 ist jetzt nicht 5'8, Er hat ja eben schon Slot gespielt. Und das könnte ja vielleicht eben die Gewöhnung an die NFL ein bisschen verringern, gerade in dieser Zeit, wo man wahrscheinlich eh nicht viel Zeit hat, sich dran zu gewöhnen.
Ja, also das denke ich auch. Ich denke halt, dass John Reed outside bei uns sowieso keine Chance hat. Da werden Conley, Johnson und Robbie sich drum prügeln. Und er wird dann halt inside spielen. Ich denke, das ist so seine Position.
Johnson, nur als kurze Frage, der hatte doch letztes Jahr auch mal zwischendurch Snaps auf Safety gesehen, oder? Oder irre ich mich da?
Ja, der hatte kurzzeitig auch Safety-Picks, Snaps gesehen, weil er halt versucht hat...
Weil er groß ist.
Ne? Ja, Punkt 1 das und weil der Tashaun Gibson ausgefallen war mit der Rückenverletzung.
Genau, er verteidigt halt dann die Tight Ends einfach in...
Zum Beispiel Kelce in den Playoffs.
Ja.
Zum Beispiel.
Entschuldigung. Ja. Totale Begeisterung bei allen Beteiligten.
Ja, er kann es ja in Woche 1 wieder gut machen.
Ja, ist auch ein bisschen ungerecht. An einem Rookie lag es natürlich jetzt auch nicht allein. Und nein, also der hat ja ein paar gute Szenen auch gehabt, fand ich. Also zumindest, was ich gesehen habe. Vielleicht kommt da ja noch mehr.
Also ich bin der persönlichen Meinung, dass Johnson wirklich was wird dieses Jahr. Also ich sehe es positiv. Auch wenn ich es inzwischen nicht mehr positiv sehe, einen Johnson Cornerback zu sehen. Alias Kevin. So, Kevin ja, jetzt abgehakt.
Das gute alte Thema. 171?
Ja, 171. Meine persönliche Überraschung, weil bis hierhin war immer noch mein Lieblingsprospect auf Wide Receiver, und zwar Donovan Peoples-Jones, vorhanden. Stattdessen hat sich allerdings Bill O'Brien gedacht, boah, Wide Receiver, Rhode Island. Ey, die Jungs haben schon seit 30 Jahren keinen NFL-Spieler mehr in den Draft reingekriegt. Das ändern wir jetzt.
Lass mal machen, finden wir gut.
Genau. Ja, also ich habe erstmal natürlich gedacht, so Alter, nein, warum? Wieso? Weshalb? Warum? Weil, immerhin, du hattest Donovan Peoples-Jones noch mit auf dem Board, ne? Den ich persönlich halt gefeiert hätte. So, jetzt im Nachhinein, ich habe den jungen Quarter einfach nie wirklich großartig beachtet. Ich habe mir den nie wirklich angeguckt. Ja, eine 4-4-5 auf 40 Yard. Also, hey, Deep Receiver Class, check.
Also sich zumindest an einem Receiver zu bedienen, hat bei der Draft Class auf jeden Fall Sinn gemacht. Von daher muss man da sagen, war es schon mal ein guter Pick. Also, weil ich wollte auf jeden Fall, dass er irgendeinen Receiver nimmt in irgendeiner Runde. Und wenn es eben dann in der 7. Runde gewesen wäre, aber sich da an der Draft Class nicht zu bedienen, ja, wäre meiner Meinung nach Unsinn. Coulter, ja. Der Richtige ist, das ist ja dann ein bisschen Rätselraten, aber das ist ja in der Runde sowieso so.
Also natürlich, bevor ich jetzt natürlich dem Experten das Wort lasse. Also meine persönliche erste Einschätzung war, ich habe mir die Tapes von dem Jungen angesehen und ich musste sagen, für mich ist der ziemliches Understatement. Also seine Bewegung, sein Spielablauf, seine Catches, die sehen alle extrem, extrem gut aus. Also die er hatte. Viele Snaps und sowas hat er ja nicht gesehen in Rhode Island, aber halt die Physis, die er mitbringt, allgemein so das, was er an Tapes hatte. Ich denke, er war auch bei uns zu Besuch, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also für mich ist das so ein typischer Spieler, ey Jungs, wir probieren jetzt mal was ganz Neues, und zwar Will Fuller, Cooks, Stills, Cobb und Carter und Carter, ihr stellt euch jetzt mal alle auf, wir machen jetzt einen Six-Receiver-Deep. Und dann kannst du erstmal gucken, ob die Verteidigung überhaupt dahinterherkommt. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool. Also so ein, ja, wir stellen jetzt alles, was rennen kann, auf und dann gucken wir mal, wer es fängt.
Eben, wir punten ja. Gar nicht mehr, einfach Hail Mary immer.
Ich musste auch ein bisschen grinsen, weil wir hatten ja uns letztes Mal schon drüber unterhalten. Direkt nach der letzten Sendung gab es ja dann den Cooks-Trade und man konnte ja dann doch schon ein bisschen auch ablesen, dass offensichtlich bei den Texans Speed jetzt irgendwie das neue Rezept ist mit dem Receiver-Core. Und dass ihr euch dann natürlich auch noch einen Speedy-Receiver geholt habt mit Coulter, das passt da einfach zu gut irgendwie. Ich hatte so Receiver-Beiträge auf meinem Blog und da war der so einer von, ich hatte so einen Underrated-Receiver und da hatte ich den mit aufgenommen, weil der war schon... das ist jetzt nicht der absolute Nobody gewesen vor dem Pick. Also das war jetzt nicht ein Pick, wo alle gesagt haben, oh, wer ist er, sondern der galt schon so als Sleeper, der in diesen Runden hätte gehen sollen und der ja dann auch gegangen ist. Einfach weil es Rhode Island hat drei Spieler in der Offense gehabt, die jetzt auch alle, also die anderen beiden, Parker, noch ein Receiver und der Center, sind alle untergekommen. Also das muss das Jahr überhaupt gewesen sein für Rhode Island. werden die wahrscheinlich noch in 30 Jahren drüber reden.
Ich wusste bis zu dem Punkt nicht mal, dass Rhode Island ein College hat.
Es ist ja auch nur FCS, also eine Division sozusagen drunter. Von daher, ja, natürlich jetzt nicht die größte Konkurrenz da gehabt, aber das muss offensichtlich eine Offense gewesen sein, wenn die halt zwei Receiver und einen Center in die NFL in einem Jahr bringen. Das passiert FCS-Offenses eher selten und vor allem ist es da auch nicht unbedingt ein Powerhouse. Der Typ ist, ich finde ihn relativ spannend, einfach genau in solchen Runden holt man sich solche Spieler. Der hat eine gute Size, der ist ja jetzt kein kleiner Speed, sondern der ist 6'2", also hat eine ordentliche Größe und trotzdem eben diese Wheels, diese Geschwindigkeit, gerade Straightline-Speed ist halt relativ gut. Ich glaube wirklich, dass die Texans ganz viel vor Verticals spielen werden mit ihren Receivern. Einfach go out und let's go. Und Watson hat ja durchaus auch einen Arm, um sowas immer umzusetzen. Der hat ziemlich sichere Hände, der hat einen passablen Catch-Radius, der, also gerade bei vertikaleren Routes gefällt er, also das Ball-Tracking, ne, wenn er eben dann unterwegs ist und den Ball ankommen sieht. In Contested-Catch-Situationen, das High-Pointing, also dass er den Ball, dass er gut hochspringt, dass er das gut timed, das sieht technisch alles auch relativ okay aus, finde ich, für einen Prospekt von einer kleineren Uni. Muss natürlich noch konstanter werden, aber das ist natürlich bei allen diesen Spielern so. Der Burst aus den Breaks gefällt mir ganz gut. Also wenn er so Slants oder Posts oder sowas läuft, das ist gut. Und auch nach dem Catch, der kann halt auch wirklich Spielern davonlaufen. Ich mag ihn insgesamt nach dem Catch. Wirkt wendig, kann auch mal einen aussteigen lassen. Ist aber, hast du ja auch gerade gesagt, kein reiner Finesse-Player, sondern hat auch eine gewisse Physis. Also man wirkt jetzt natürlich eher schlank. Ist jetzt kein dicker Brocken, aber der kann auch durchaus mal ein bisschen kraftvoller agieren. Klar, der muss natürlich noch einiges lernen. Der hat jetzt gegen ziemliche Gurken-Cornerbacks gespielt. Der hat einen Route-Tree, den man noch weiterentwickeln kann. Es sei denn, man wird einfach wirklich sagen, komm, du gehst immer lang und fang den Ball. Und Power muss sicherlich noch ein bisschen besser werden. Den muss man vielleicht erstmal ein halbes Jahr in den Kraftraum stecken, dass er sich dann auch gegen NFL-Cornerbacks durchsetzen kann. Gerade wenn er dann außen spielen soll als Ex-Receiver oder so, dass er dann beim Release auch sich wehren kann. Ich finde den insgesamt einen ganz netten Developmental Prospect. Klar, man kann natürlich über Peoples Jones immer streiten, der halt sehr weit gefallen ist. Das wird auch seine Gründe haben. Der ist eben in vielen Bereichen noch sehr raw, hat natürlich ein unglaubliches Potenzial. Aber die Texans waren nicht das einzige Team, was sich sehr lange gegen ihn entschieden hat. Von daher, wer weiß. Also vielleicht erweist sich das ja im Nachhinein als die bessere Wahl. Müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall, was man sagen kann, ist eben, die Texans haben sehr, sehr, sehr viel Speed. Und zwar auch auf unterschiedliche Receiver-Typen. Auf kleinere, auf größere, auf ein bisschen kräftigere oder ein bisschen schlankere. Aber Speed haben sie alle.
Das ist korrekt.
Ja. Also was ich bei Peoples Jones halt einfach als mega Vorteil sah, war halt die übergigantischen Hände. Der hat ja 10 Zoll und ein Achtel, genau. Das ist schon mehr als krass und das hat mich so ein bisschen halt an Hopkins Hände erinnert, weil die Dinger haben ja auch quasi alles mitgenommen. Ja, ich finde das halt relativ lustig. Ich habe gerade mal einfach mal die Prospect Grades von der NFL quasi nochmal angeguckt. Und da steht wirklich sogar, dass man Kota noch quasi über Peoples Jones sah. Also von daher. Mhm.
Es gab einige Seiten. Also Dane Brugler hat zum Beispiel auch Kota vor Peoples Jones gehabt oder so. Also es gab einige, die, oder zumindest so gleich auf. Also Kota war in der fünften Runde jetzt kein schlechter Pick. Den haben einige auch vorher gesehen. Das ist bei dieser Receiver-Klasse halt auch dann ein bisschen Glück. Ne? Das sind so viele ungefähr gleich gerankt. Jetzt suchst du dir halt deinen Typen aus, der vielleicht vom Spielstil oder von dem, was du in der Offense machen willst, ganz gut passt. Du musst halt hoffen, dass du richtig lagst.
Ja, das ist ja dann auch die Frage, wo es hingeht. Wenn wir haben ja jetzt da eben zig Leute und dann ist ja seine Chance schon groß, wenn er dann am Ende im Kader landet, dass er halt dann auch eben gegen schlechtere Corner spielt und dann da sogar ziemlich gut nachher aussehen kann.
Ja, nur die werden natürlich trotzdem deutlich besser sein als alles, was er da in der FCS vorgesetzt bekommen hat. Das meinte ich nur. Der muss sich schon dran gewöhnen. Aber das heißt ja nicht, dass er es nicht kann. Also Der ist, glaube ich, also wie gesagt, das war in der fünften Runde jetzt nicht der What-the-fuck-Pick von Bill Belichick, der jedes Jahr in der zweiten Runde kommt oder in der dritten, sondern den dann keiner kennt, sondern das war...
Oder in der ersten.
Nein, aber das war jetzt ein sehr solider Pick hier. Und man hat einfach nicht viele Picks gehabt. Ein bisschen schade. Und ich hätte einfach auch genau deswegen gedacht, ich hätte mir die zwei Siebtrunden behalten und notfalls riskiert, dass ich Charlie Heck verliere. Aber ist jetzt nun mal nicht zu ändern.
Ja, also letzten Endes muss ich sagen, ich bin zufrieden mit unseren Picks. Definitiv. Also, ja. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie sie sich in unserem Team durchsetzen werden.
Auf dem Papier zumindest haben zumindest alle die Chance, den Kader zu schaffen. Das kann man zumindest sagen.
Bewährungsprobe haben wir ja gleich am ersten Spieltag. Dürfen wir ja gleich mal zeigen, wo unsere Draftpicks sich so stehen lassen können.
Das ist natürlich für die nicht besonders fair.
Ja, Woche 2 Ravens wird auch nicht lustig.
Okay, stimmt.
Sehe ich deutlich entspannter als Kansas City. Ja.
Kansas hat jetzt mal eben den Super Bowl mitgenommen, ne?
Ja, wir haben sie letztes Jahr einmal geschlagen, ne?
Genau, also werden wir das diese Saison auch tun. So.
Optimismus.
Ja, was anderes bleibt doch nicht übrig. Wenn du als Fan bist du doch immer optimistisch.
So sieht's aus. Gut, dann wären wir mit den Picks, die wir im Draft hatten, durch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal so auf 2, 3 undrafted Free Agents ein, weil da sind durchaus interessante Spieler zu sehen. Und zwar haben wir insgesamt, Moment, ich muss nochmal runterzählen, 9 undrafted Free Agents, was extrem wenig ist. Wirklich extrem wenig.
Sag mal, da habe ich gleich eine Frage zu, weil ich bin dann natürlich bei euch nicht so drin, aber das ist wirklich, also ich beschäftige mich schon lange mit den Undrafted Free Agents ein bisschen intensiver, einfach weil das irgendwie dann so ein bisschen der Nerd-Faktor ist, in dem ich mich richtig austoben kann. Aber habt ihr vorher so viele Spieler verpflichtet? Weil man versucht ja eigentlich den Kader dann mit Undrafted Free Agents aufzufüllen bis zu den 90 Spielern. Habt ihr so viel aus der XFL geholt oder hattet ihr vorher so viele so Backend-Roster-Spieler geholt oder woran liegt das? Weil die meisten Teams holen sich eigentlich, sagen wir mal, zwischen 13 und 20.
Ja, wir hatten halt die ganzen Practice-Squad-Spieler hatten wir noch drin. Wir haben noch einige Future-Contracts mit drin. Ich glaube, wir hatten nach der Saison hatten wir schon eine Kadertiefe von, lass mich lügen, 70 Spielern ungefähr, Pi mal Daumen.
Ah, okay.
Und ja, dann hast du halt mit dem Draft hast du mal eben noch 5 Spieler geholt, plus dann jetzt die 9 undrafted Free Agents, dann bist du ungefähr, also Bill O'Brien hat auch schon gesagt, er will nicht die 90 voll machen, der bleibt jetzt quasi, ich glaube, was haben wir jetzt, ich glaube 84 oder 85 an Spieler haben wir jetzt um den Dreh herum, also da hat Bill O'Brien schon gesagt, so, er wird die 90 nicht voll machen.
Ich hatte aber das Gefühl, dass dieses Jahr allgemein relativ wenig undrafted Free Agents ging, oder habe ich das falsch interpretiert?
Sehr unterschiedlich. Also es gab einige Teams, ein paar Teams haben wirklich die 20 geknackt. Also da, ich weiß nicht mehr, wer es alles war, aber es gab ein paar Teams, die wirklich, ich glaube, die Rams waren richtig krass dabei. Die haben irgendwie einen halben Kader quasi mit undrafted Free Agents sich erstmal aufgemacht, oder vielleicht wollen die ein zweites Team aufmachen. Jetzt oder?
Nicht.
Die Rams machen jetzt ein XFL-Team auf.
Ja, hier, die haben 23, das ist natürlich schon, ja, sehr viel. Aber gut, wenn man es hat, dann...
Ja, bei uns haben die halt wirklich geguckt, dass die undrafted Free Agents auch die anderthalb Meter Abstand in der Abstellkammer halten können.
Ja, es gibt noch ein paar Teams, die haben noch weniger gehabt, aber dieses Jahr war es sehr unregelmäßig. Das kann man vielleicht so sagen. Es gab ein paar Teams mit über 20 und dann ein paar Teams mit zum Teil auch ein Stück unter 10, also nur 7 oder 8. Keine Ahnung, woran das lag oder welchen. Also einige Teams hatten es auch gesagt, ob die Steelers waren es, die gesagt haben, sie haben sich halt in der XFL bedient, also bei dem, was da dann übrig blieb, nachdem die Saison ausgefallen ist, und andere Teams haben sich dann eher jetzt bei den Undrafted Free Agents bedient, und das war ja natürlich noch mehr Glückssache als sonst, weil ganz viele dieser Spieler hat man ja eben nicht beim Pro Day sehen können oder nochmal einladen können oder so. Und
das ist weiß halt, ich jetzt gar nicht, haben wir überhaupt einen aus der XFL? Sagt mir, wüsste ich jetzt nicht, ne?
Wir haben nicht einen einzigen aus der XFL geholt.
Okay, interessant.
Ja, ich glaube, die einzigen Spieler, die da im Thema waren, war hier der Quarterback. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher,
PJ
der ja,
Walker. War das der
genau,
Walker,
PJ, genau.
der Temple Quarterback? Okay. Ja.
Genau, richtig. Der war so ein bisschen als Backup quasi im Gespräch, aber der ist jetzt, glaube ich, zur Konkurrenz nach Tennessee gegangen, bin ich.
Carolina.
Carolina ist er, genau.
Stimmt, der
Stimmt.
ist der nach Carolina gegangen? Ja, weil
Ich
das,
meine,
also,
wenn
weil
ich mich
da
nicht
wäre.
irre und ich bei meiner Frau falsch zugehört hätte, dann wäre es
Nee, nee,
falsch.
dann macht das auch Sinn, weil das ist ja der, also Matt Rhule hat ja vorher bei Temple, also bevor er bei Baylor war, hat er mit PJ Walker zusammengearbeitet und das macht natürlich dann auch sehr viel Sinn, dass er sich seinen Quarterback wiederholt. Also einfach so als möglichen
Ja,
Backup.
der war bei der ist jetzt bei Carolina, ja, ist
Okay,
richtig.
ja,
Die
das
6,
macht
ja.
Sinn. Das macht Sinn. Ich kann ja mal
Finde ich
kurz
ganz gut.
zu zwei, drei Spielern was sagen oder wollt ihr die
Sehr
erst
gut.
vorlesen oder wie?
Ich sag erstmal grundsätzlich, wen wir erst geholt haben. Und zwar, wir haben geholt Offensive Guard Cordell. Achtung, jetzt kommen die ganzen Zungenbrecher. Also ich denke, ich werde nicht mal 5% aller Namen richtig aussprechen.
Iwakwu.
Iwakwu, TCU, Tight End, Dylan Stapleton, James Madison, also auch ein College, wo ich mir so denke, so, okay, das ist ein College, cool zu wissen. Vor allen Dingen sehr interessant. Noch ein Tight End, yay! Wir haben noch nicht genug. Running Back, Scotty Phillips, Ole Miss, auch sehr interessant. Wide Receiver haben wir ebenfalls geholt, Tyler Simmons, Georgia. Offensive Lineman Alex Woodward, North Texas. Und Quarterback Nick Tiano Uti. Ach du heilige Scheiße. Chattanooga. Gut zu wissen, dass das ein College ist. Wird wahrscheinlich nie wieder auftauchen im NFL, aber okay. In der Defense haben wir uns ebenfalls mit drei Free Agents bedient, und zwar Edge Rusher, beziehungsweise Defensive Tackle Jamir Jones, Notre Dame. Defensive Tackle Ausoa Alufolia, West Georgia. Und Linebacker Jan Johnson, Penn State.
Genau, nur eins zu Tennessee Chattanooga. Du hast recht, es wird wahrscheinlich nicht oft auftauchen, aber Terrell Owens kommt daher. Der eine große Star dieses sehr kleinen Colleges.
Oh,
Kennt
okay.
den heute noch jemand?
Das ist eine gute Frage. Tio. Nee, also euer sozusagen der hochpreisigste, und ich bin auch sicher, dass der am meisten gekostet hat. Man muss da ja so ein kleines Wettbieten machen. Man hat natürlich auch nur diesen Rookie Cap Space, aber die wichtigeren Free Agents, die muss man dann mit ein bisschen mehr Geld locken. Das ist in der Tat Cordell Iwuokwu von TCU, bei dem ich eigentlich dachte, dass der schon gedraftet wird. 3 Jahre Starter gewesen bei den Horned Frogs. Allerdings auch hier 2-mal längere Verletzungen. Tralala. Aber
Der Klassiker.
ja gut, aber irgendwelche Gründe gibt es natürlich dann auch, warum die aus der Draft fallen. Also das ist ja dann oft entweder Verletzung oder irgendwie die Athletik stimmt nicht ganz oder irgendein anderes größeres Problem. Den mag ich in der Tat. Das ist ein kräftiger Liner, der kommt schnell aus dem Stance, der kann im Runblock wirklich gut in den Gegner reinfeuern, ist fix dran, relativ quick, relativ beweglich, hat technisch noch viel nachzuholen. Paar Schwächen im Passblock, gerade gegen kräftigere Defensive Tackles. Aber das ist jemand, dem könnte ich wirklich zutrauen, dass er, ich weiß jetzt, wie gesagt, ich müsste jetzt natürlich bei euch gucken, wie die Depth Chart, also wie die Backups in der O-Line sind. Da bin ich natürlich jetzt nicht so firm, aber grundsätzlich ist das jemand, der, glaube ich, eine durchaus gute Chance hat oder zumindest keine schlechte Chance hat auf zumindest Practice Squad. Man muss natürlich dieses Jahr eher sowieso die Erwartungen runterschrauben, gerade bei den undrafted Free Agents, weil die natürlich nicht so viel Zeit haben, sich da zu akklimatisieren und zu beweisen. Und man muss natürlich auch immer dazu sagen, nur weil ich den jetzt kenne oder weil der etwas bekannter ist, heißt es ja nicht unbedingt, dass er besser ist, weil einige dieser Spieler hatten halt überhaupt keinen Hype Pre-Draft, also der Woodworth oder Alofohai oder so, oder auch Dylan Stapleton. Keine Ahnung, kann ja sein, dass die viel besser sind. Nur man kennt sie halt nicht.
Ja, also was unsere Offensiv-Backups angeht, wir haben auf Guard-Position Greg Mans
Ah,
und
stimmt, den Toledo Center, ja geil,
ja,
den mochte ich ja früher.
und wir haben Greg Mans und wir haben Greg Mans. Also
Okay.
was Defensiv-Interior-Line angeht, ist eine Katastrophe. Also da wird Senju Kilometi haben wir zwar noch,
Oh, den, ah, okay.
aber ich gehe stark davon aus, dass man ihn cuttet. Weil kostet Geld, ist ineffizient, hat eigentlich die Snaps, die er gesehen hat, waren eine Katastrophe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei uns im Kader bleibt und deswegen jetzt mit undrafted Free Agents in dieser Line aufzufüllen, finde ich eine gute Idee.
So ist er so schlecht geworden mittlerweile, ja, Kelemeti.
Also, er konnte sich nicht gegen Sharping durchsetzen und er konnte sich nicht gegen Nick Martin durchsetzen und er konnte sich auch nicht gegen Seth Holden durchsetzen.
Okay.
Und wenn halt ein Rookie deinen Platz einnimmt, dann kannst du dir ungefähr erschreiben, wie gut er ist.
Ja, man muss
Ja, das
natürlich,
Ding.
klar.
Das Ding ist
Aber
halt, dass er lange, glaube ich, auch verletzt war, meine ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
kann ich
Ja,
nichts zu
also,
sagen.
ja. Gut. Auf jeden Fall, Calamity ist für mich persönlich ein Out-Kandidat dieses Jahr. Aber wir müssen ja jetzt auch jeden Spieltag mindestens 8 O-Liner mitnehmen.
Ist das so?
Ja, die NFL hat jetzt mit diesem neuen komischen, lustigen Schreiben hat das festgelegt.
Okay.
Du musst mindestens 8 O-Liner mitnehmen. Oder 9, irgendwie so.
9 wäre ganz schön viel, ehrlich gesagt.
Ja, das waren auch relativ viele, wo man sich dann wirklich gedacht hat, so, okay, wow. Also quasi mal ein Wochenende frei oder so wird es wahrscheinlich für unsere O-Liner gefühlt nicht geben, so gefühlt. Gut, nächster.
Gut. Nächster, ich gehe einfach mal der Reihe der Bekanntheit, oder zumindest meiner Bekanntheit, sagen wir mal so, durch, wäre Jan Johnson. Leider, ich finde ja schön, dass es wirklich einen Spieler gibt, der Jan heißt. Leider wird er natürlich amerikanisch Jan ausgesprochen, was äußerst bedauerlich ist, wenn jemand schon ein Namensvetter von mir ist, was in den USA nicht so häufig vorkommt. Penn State Linebacker, war erst ein Wrestler, ich gelesen, fand ich ziemlich gut. Dann Kreuzbandriss. Und auch hier können wir einfach mal auf so einen, wir bräuchten so einen Buzzer, der das immer bei den Texans Prospects macht, dass bei jeder Verletzung irgendein Sound ertönt. Nein, dann jetzt die letzten 2 Jahre hat er gestartet als Mittellinebacker in der Nittany Lions Defense. Das ist so ein Typ, naja, nicht besonders athletisch, also relativ limitiert sogar. Keine besondere Range zu den Seitenlinien, nicht besonders explosiv, aber halt so dieser Typ. Overachiever, sehr intelligent, starke Spielzugerkennung, hoher Football-IQ, sehr, sehr sicherer und technisch sauberer Tackler. Von daher, ja, also athletisch wirklich am unteren Ende quasi für die NFL, aber sowas gibt es manchmal, dass sich so ein Spieler dann halt als Backup doch 1, 2 Jahre hält. Von daher, wer weiß, also, ne, dass man sich irgendwie dann doch einen Backup-Posten sichert, in Special Teams vielleicht ganz gut agiert und eben dadurch, dass du einfach in der Mitte halt dicht hältst. Möglicherweise eben ein Kandidat als Depth-Spieler bist. Gerade wenn man jetzt ja auch die Roster erhöht auf 55 Spieler, das kann ja durchaus eine Rolle spielen, dass dann eben so jemand noch reinrutscht. Dann, wenn niemand was sagt.
Ja, nee, ich glaube, wir haben gar nicht
Dann,
so viel Ahnung bisher von unserem
nee, aber hätte ja sein, nee, aber das kann man ja verbinden mit den Eindrücken der Texans, Linebacker oder so. Nein, ich kann ja einfach sonst kurz die Spieler mal durchgehen, die anderen drei, die vielleicht noch ein bisschen oder von denen ich ein bisschen was gesehen habe im Laufe der letzten Jahre.
Ja, also ich muss sagen, von den halt undrafted Free Agents habe ich mich eigentlich nur mit dem Cordell Iwakwu beschäftigt und mit dem Scotty Phillips. Ansonsten kann ich da leider auch nicht ganz so viel zu sagen.
Genau, Scotty Phillips wäre jetzt auch mein nächster Kandidat gewesen. Hat eine gute Junior-Season gehabt, also 2018, dann als Senior hat er sich mit ein paar Verletzungen rumgeschlagen und deshalb war er nicht ganz so effizient. Ist halt so ein kleiner, ziemlich kräftiger Running Back mit guter Contact Balance, ein paar netten Cuts, eher der Typ Inside Runner. Jetzt nicht der größte Top-Speed, aber durchaus zumindest okay oder durchschnittlich. Hat nicht viel Erfahrung als Receiver, allerdings, wenn er das gemacht hat, sah das gar nicht so schlecht aus. Also das wäre ja vielleicht jemand, der eben auch so irgendwie hinten reinrutschen könnte. Ich müsste jetzt nochmal, ich schlag jetzt mal schnell eure Depth-Chart auf.
Wir haben Running Back, haben wir Johnson und
Ja
wir
klar,
haben
die beiden
Johnson.
Johnson, genau. Und dahinter, ah ja.
da
Ich
haben wir nur noch,
sehe.
glaube ich, Buddy Howell.
Genau, Buddy Hall und Caron Higdon sehe ich hier gerade. Also
Ja.
das ist vielleicht, also muss man natürlich gucken, wie viel Zeit er hat, aber der dritte Running Back Spot ist auf jeden Fall bei euch jetzt nicht übergut besetzt bisher. Ich bin zwar, also Caron Higdon würde ich es ja gönnen, dass er vielleicht doch noch einen Shot kriegt, aber das ist zumindest nicht unmöglich, dass Scotty Phillips da reinrutscht. Das ist ja ganz, also das ist sicherlich kein ganz ungünstiger Spot, sage ich mal, bei den Texans zu landen als undrafted Free Agent Running Back.
Ja, denke auch, dass er da durchaus Chancen drauf hat auf den dritten Platz.
Und zumindest hat er eine gute Chance und wenn nicht, ist der Practice Squad für gerade für undrafted Free Agents ja auch erstmal ein Ziel. Also dass man irgendwie im Team bleibt in irgendeiner Form.
Ja, und besonders, ich finde, dieses Jahr ist ja wirklich mit Running Backs um sich geschlagen worden, bis zum geht nicht mehr. Also wir haben ja, ja in der Free Agency gibt es ja immer noch Miller, genauso gibt es immer noch Hyde. Ja. Also von daher
mal schauen.
Und man muss ja wirklich auch sagen, dass ja auch David Johnson halt vor allem auch durch die Verletzungshistorie auch noch Kandidat ist, um vielleicht wieder auszufallen. Duke Johnson ist Nummer 2, ist aber kein Powerrunner. Also das heißt, da brauchst du auf jeden Fall noch was anderes. Und dann bist du ja schon bei der Nummer 3. Also von daher ist es echt gar nicht so unwahrscheinlich, dass
Da eine Chance hat. Da ist Buddy Howell natürlich auch, wäre auch ein Kandidat, weil der ein bisschen kräftiger ist. Das war ja der Backup von Singletary, von dem
Bills. Der hat mich bisher noch nicht überzeugt, wenn ich den gesehen
habe. Hat er gespielt schon?
Ich glaube nur in der Preseason, aber das hat mir nicht gefallen.
Ja, dazu kann ich nichts sagen. Also, habe ich natürlich nicht beobachtet, aber ich kenne ihn halt nur von Florida Atlantic.
Ja, Running Back ist mein Lieblingsthema. Nach Cornerback.
Naja gut, ich sag mal so, der Trade ist natürlich fürchterlich gewesen, aber Johnson ist ja, wenn er fit ist, durchaus kein schlechter Back. Aber das,
ich
wenn
bitte er fit darum, ist halt, dass er an seine Arizona-Zeit anknüpft.
Ja, vor allem an das eine
Jahr. Das, was man sich freut. Ja,
das,
ja,
auf jeden Fall. Das Jahr mit Arians vor
das erwarte ich gar nicht. Das wäre ja schon.
Da war ja einer der besten Backs der Liga, gerade mit dem Receiving auch noch und so, aber...
Das wäre CMC-Format, da könnte man sich ja echt drüber freuen. Genau.
Habt ihr noch, wie hieß er hier, Tywan Jones? Den habt ihr nicht mehr, oder? Den Running Back Special Teamer, der gegen die Bills, dieses geile
Teil. Nee, den haben wir nicht mehr.
Okay, na gut. Dann vielleicht noch was zu Tyler Simmons, weil das einfach so gut passt zu dem, was ihr hattet. Der war halt größtenteils Backup bei Georgia, also die haben ja einen vollen Receiver-Room gehabt. Ist relativ viel eingesetzt worden bei Runplays, also bei Reverses und Endarounds. Und also hat fast so viele Läufe wie Catches gehabt. Und was bedeutet es? Er ist gut mit dem Ball in der Hand und er hat Speed. Und das ist ja etwas, was ihr offensichtlich gerade bei Receivern sehr schätzt. Ein paar Returns auch gemacht. Also ich glaube nicht, dass er jetzt eine Chance auf einen Roster-Spot hat. Das ist ja auch relativ tief bei euch, aber vielleicht reicht es ja für die Practice-Squad. Und wie gesagt, es passt halt in euer neues Mantra, dass ihr unbedingt Receiver haben wollt, die alle sehr, sehr schnell sind. Und der letzte ist dann Jameer Jones von Notre Dame, ist auch ein Backup gewesen, genau wie Simmons bei Georgia, also wenn man so will, diese Big School Sleeper, also die halt sehr, sehr gute Spieler vor sich hatten und daher nicht so zum Zug gekommen sind. Der ist als Linebacker angegeben, aber ist eigentlich eine Art Edge Rusher, also der wird bei euch 3-4 Outside Linebacker spielen. Den hatte ich mal während der Saison auf dem Schirm aber dann auch total vergessen, bis er jetzt bei euch auftaucht und dachte, krass, Jameer Jones, da war doch irgendwas. Der war halt Backup von Julian Okwara und Khalid Kareem, also den beiden Draftpicks auf Defensive End und Dalen Hayes, kommt nächstes Jahr rein, also war quasi der vierte End. Aber weil die anderen sich teilweise verletzt hatten in der Saison, kam er dann Mitte der Saison zu ein paar Spielen und hat da eigentlich ganz gut ausgesehen. Ein paar wirklich super Plays gehabt, regelmäßig Druck auf den Quarterback ausgeübt. Von daher sehr unbekannt, sehr wenig Einsätze gehabt, aber wenn, dann sah das gar nicht so schlecht aus und ja, wer weiß. Also auch da ist natürlich das erste Ziel, wäre Practice Squad, ob er die erreicht. Aber und das ist vielleicht auch kein total gurkiger Kandidat. Ich habe mich aber trotzdem ein bisschen gefragt, muss ich sagen, insgesamt, warum die Texans nicht bei den ganz hochpreisigen Undrafted Free Agents von Iwokwu mal abgesehen eingestiegen sind. Weil letztlich, wenn man nur 5 Draftpicks hat, hätte man ja vielleicht nochmal da ein bisschen mehr rausfeuern können. Das haben sie irgendwie.
Hat mich auch vielleicht nicht. Ja. Oder die Spieler.
Aber wie gesagt, noch nicht. Vielleicht. Muss ja nichts heißen. Ja, aber auch, ja, ich meine, das ist ja schon gut, vielleicht wegen. Nein, lassen wir das mit dem Coach mal, aber. nein, man weiß ja auch nicht. Vielleicht haben sie ja auch mit den Spielern, die jetzt unbekannter sind, ein gutes Händchen. Das muss ja nichts heißen, dass die halt auch bei den ganzen Draft-Experten jetzt gar nicht auf dem Schirm waren, also die wir jetzt auch nicht besprochen haben, aber. Hat mich trotzdem ein bisschen gewundert, weil bei den New Orleans Saints auch, die haben aber drei teure sich immerhin geholt. Gerade wenn man so wenig Picks hat, denke ich, müsste es ja eigentlich für Undrafted Free Agents spannend sein, zu sagen, okay, da gibt's nicht so viele Rookies, die wollen natürlich irgendwann auch ihr Team verjüngen. Ich versuch's hier, aber vielleicht hat man auch einfach, man auch an der Menge der Spieler sah, vielleicht hat man gar nicht so sehr das Interesse dieses Jahr gehabt. Das ist durchaus möglich, weil man dachte, dass man die Spieler, die man hatte, jetzt die vielleicht Second-Year-Player sind, also die jetzt so am Backend des Rosters rumschwirren, dass man von denen vielleicht doch mehr hält. Das kann ja sein. Das ist ja nicht gesagt, dass die im zweiten Jahr sich nicht doch deutlich verbessern können.
Ja, gut. Ansonsten würde ich sagen, ja, wen haben wir noch auf dem Schirm? Ja, Tyden, Dylan, Stapleton. Also für mich ist das ein reiner Practice-Squad-Spieler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er großartig bei uns irgendwie Roster-Tiefe kriegt. Wir haben so viele Titans, ich weiß nicht.
Oh ja, ich sehe es gerade.
Ja, John Weeks wird ja als Long-Snapper zum Glück aufgelistet. Ich finde es relativ lustig. Bei Madden wird er als Titan aufgelistet.
Ja, wie viele Titans haben wir aktuell im Roster?
Runterzählen.
Das wäre super.
Darren Fells, Jordan Thomas, Jordan Akins und Kahlil Waring. Also das und den habt ihr euch ja, das ist dritte Runde gewesen letztes Jahr, oder?
Ja, genau, richtig, Drittrunde.
Das ist ja Peanuts, wenn man sich die Bears anguckt.
Ja, gut. Und dann natürlich auch mit dem allerersten Pick, wenn man schon alles vertradet hat, sich auch nochmal erstmal einen Tight End ziehen. Das ist natürlich wirklich dann die ganz hohe Kunst.
Da bin ich froh, dass wir Bill O'Brien haben.
Oh, Cedric, muss ich Fieber ein bisschen kommen?
Also das, ja, es ist ein anderes Thema, anderes Blatt, anderes Team, aber ja.
Ja, gut. Läuft bei denen. Die haben 9 Titans auf dem Roster. Läuft bei denen.
Mhm. Ja. hatten ja 10 nach der Draft, aber irgendeinen haben sie dann gleich entlassen.
Ja.
Weil das war vielleicht, zweistellig war vielleicht doch ein bisschen viel dann. Also es sieht einfach doof aus. Keine Ahnung.
Wobei ich sagen muss, wir dürfen es nicht verurteilen, denn wir hatten letztes Jahr selber 11 Offensive Tackles bei uns auf dem Roster nach dem Draft. Also von daher.
Okay. Aber da kann man immer noch sagen, hey, der eine wird vielleicht Guard oder so.
Ja gut. Bei unserer Situation kann man das so gelten lassen, das stimmt.
Goodie. Haben wir noch was?
Nee, ich glaube, das wäre es soweit, weil mit den restlichen Leuten, ja, vielleicht werden sie überraschen. Mal gucken. Auf jeden Fall, so viele Infos haben wir da, was ist zu den restlichen Spielern dann nicht mehr. Und ich denke, Toff wird sich jetzt schon übers Schneiden freuen, mal wieder.
Den Ausblick auf den nächsten Draft haben wir noch, dass wir keine Compensation kriegen werden. Und dass wir auch nächstes Jahr keinen First-Round-Pick haben werden.
Und keinen Second-Round-Pick.
Das stimmt nicht so ganz. Wir werden ein Compensation kriegen, und zwar für DJ Reader.
Für Reader?
Ja, für Reader.
Aber okay. Nur, wenn ihr nicht noch irgendwelche... Obwohl, jetzt geht das, glaube ich. Nee, jetzt kann man die Spieler verpflichten. Jetzt geht ja auch darum, dass ihr nicht mehr verpflichtet als abgebt. Egal, wie gut sie sind.
Genau, richtig. Also wir haben uns bis zum Draft darüber nicht verbessert. Bedeutet, dass wir dafür einen Pick kriegen könnten. Also wir werden wahrscheinlich einen kriegen. Und also meine Vermutung ist natürlich ein Third Rounder.
Ja.
Hätte ich jetzt schon was gelesen, dass wir keinen kriegen. Aber nun gut.
Vielleicht falsch. Also fassen wir zusammen für nächstes Jahr Draft. Was wir haben, ist nix, wie immer. Und so geht's fröhlich weiter.
Ja, aber da wir mit einem Super Bowl aus der Saison gehen, ist das eh egal.
Ihr würdet ja eh sehr spät draften, nicht wahr?
Genau, wir würden ja eh an 32 draften, von daher Miami soll ruhig den 32. Pick haben. Meine Güte, ne, was soll's.
Gut, dann war's das für heute.
Ja, wunderbar. Ich danke fürs Zuhören und ich denke mal, Horns ab und bis zum nächsten Mal. Und vielen, vielen herzlichen Dank für Jan, deine Einschätzungen, deine Kommentare dazu, zu den Spielern. Es hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch. Gerne wieder. Man lernt ja auch immer was dazu bei Team-Podcasts, weil man natürlich einige Insider über die Teams mitkriegt, die ich natürlich sonst nicht so verfolge, zumindest nicht so intensiv.
Genau, richtig.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Horns ab. Bis zum nächsten Mal. Horns ab.